Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Ja, Geschwister hier im Gemeindesaal, ich hatte euch ja teilweise schon unterbrochen im Gespräch und möchte euch jetzt auch dann ganz gerne hier von vorne begrüßen. Und denselben Gruß natürlich auch in der Internetgemeinde oder die am Telefon zugeschaltet sind. Schön, dass wir uns in dieser großen Gemeinschaft sowohl in Bremen als auch außerhalb treffen können und den Namen des Herrn noch einmal rühmen über das, was er für uns getan hat. Wir kommen ja gerade von Karfreitag und von der Auferstehung. Und so möchte ich auch die Andacht in dem Anlehnen an dem, was wir schon gehört haben, noch einmal vertiefen und überschreiben mit der Überschrift der tatbereite Liebesdienst. Ich habe hier einige Verse, genau vier, aus dem Markus-Evangelium Kapitel 16, die ihr mitlesen könnt. Da heißt es, als der Schabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salmone, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, Jesus, zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer will uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir jetzt dieses Wort haben. Und danke, dass dieses Wort uns zu uns sprechen möchte. Dass du weißt, was uns bewegt. Und dass du siehst, dass wir auf dem Wege sind. Aber dass wir auch erkennen, dass Probleme vor uns stehen. Danke für den Trost, der aus diesen Versen kommt und für das, was du mit diesen Versen an unserem Herz ausrichten möchtest. Amen.
Amen.
Also wie gesagt, überschrieben habe ich das einmal mit der tatbereite Liebesdienst. Und dann habe ich hier Punkt 1, nicht mit leeren Händen, der zweite, nicht aus eigener Kraft. Nun werden einige sagen, hallo, was ist da los, nicht mit leeren Händen, wir sind nichts, wir haben nichts. Selbstverständlich sind wir nichts und haben auch nichts. Wir haben nichts zu bringen. Wir haben tatsächlich leere Hände und die sind noch behaftet mit Schmutz der Vergangenheit und dem, was wir getan haben. Aber ja und doch hat der Herr uns etwas anvertraut und gegeben. Er hat viel in unser Leben investiert. Wir haben alle eine adäquate Schulausbildung. Wir können lesen, rechnen, schreiben, können meistens eine zweite und dritte Fremdsprache. Und ja doch, es ist tatsächlich etwas, was wir dem Herrn wiederbringen können, in unterschiedlicher Form. Wir denken an die Speisung der 5000, zwei Fische, fünf Brote, das ist sicherlich nicht viel. Aber das in den Händen Jesu legen und wenn er es segnet, dann werden jede Menge Menschen satt. Deswegen der erste Punkt, nicht mit leeren Händen. Die Marias und Salmone kamen nicht mit leeren Händen zum Grab. Wir kennen natürlich jetzt von dem Ostern herkommt die Geschichte, dass sie unterwegs waren mit kostbaren Kräuterölen, um Jesus, der verstorben war, zu salben. Und hier möchte ich schon mal so einen kleinen Einschub machen. Was hier geschehen ist oder geschehen sollte vielmehr, hat nichts mit dem ägyptischen Brauch der Mumifizierung zu tun. Wenngleich wir sagen müssen, Jakob und Josef, die ja noch in Ägypten starben, die wurden tatsächlich mumifiziert. Das können wir nachlesen, Genesis 50, 2 und 26. Aber hier hat diese Salbung, von der wir sprechen am Grab Jesu, nichts damit zu tun, dass es eine Abwehr gegen die Verwesung ist, als vielmehr eine außerordentliche Ehrung und der innere Beweis, Jesus etwas Gutes zu tun. Das war eigentlich hier das Anliegen. Wir erinnern uns an die Salbung in Bethanien, im Hause von Simon, dem Aussätzigen, in Markus 14, als eine Frau ein Glas unverfälschter, kostbarer Nadelöl zerbrach und auf Jesu Haupt zerfließen ließ. Das hat etwas mit einer Ehrung zu tun, einer ganz, ganz tiefen Ehrung, um das auszudrücken. Ähnliches finden wir im Alten Testament in 2. Chronik 16, als der König Ahas verstorben war. 2. Könige 16, 14, man begrub ihn in seinem Grabe, dass er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen, und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei kunstvoll zubereiteten Spezerei gefüllt hatte. Und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Nun, jetzt kommen wir hier mit 2026, ne? Und lesen in der Bibel, sie machten ihm einen großen Brand. Bitte, damit kein Missverständnis aufkommt, das ist keine Feuerbestattung, sondern die Öle, die man mitgebracht hatte, die wurden dann später angezündet, damit ein Wohlgeruch entstand. Also wir reden hier nicht von einer Feuerbestattung, damit da kein Missverständnis entsteht. Hier wird ein würdiger König in würdiger Art und Weise beerdigt. Wir würden vielleicht einen übergroßen, dimensionalen Grabstein draufstellen oder etwas Besonderes machen. Das war damals das Zeichen der Ehrung. Und so finden wir das auch im Buch Jeremia 34, 4-5. Da geht es um den König Zedekia. Das war der letzte König von Juda. Höre doch auf des Herrn Wort, Zedekia, du König von Juda. So spricht der Herr über dich. Du sollst nicht durch Schwert sterben, sondern du sollst in Frieden sterben, wie deine Väter, den früheren Königen, vor dir gewesen sind. So wird man auch dir zu Ehren einen Brand anzünden und dich beklagen. Ach Herr, denn ich habe es geredet, spricht der Herr. Immer wenn wir das im Alten Testament finden, so hat der Herr gesprochen oder spricht der Herr, das ist quasi wie eine Schwurformel. Der Herr redet und es ist ein Trostwort zu Zedekia. Er war ja ursprünglich, hieß er Matanja und er war der letzte König des Südreichs, regierte etwa 11 Jahre von 597 bis 586 in Jerusalem. Und Nebukadnezar hatte ihn als Vasallenkönig eingesetzt. Also er hatte keine politischen oder militärischen Vollmachten mehr, aber er war immer noch der Repräsentant. Und er hört jetzt hier, dass auch sein Begräbnis nicht so enden wird, durch ein Schwert zu sterben, sondern dass man auch ihn später ehren wird. Er bekommt also wie Ahas diese besondere Ehrung, von wohlriechenden Salben eingemummt zu werden, die zwischen den Binden gebracht wurden und dann auch in der Grabkammer verteilt zu Ölen angezündet wurden. Dann habe ich den zweiten Punkt, nicht aus eigener Kraft. Das sind so Worte, die man leicht überlesen kann, die aber eine ganz, ganz tiefe Frage aufwerfen. Es ist der Vers, den wir schon gelesen haben und gleich nochmal bedenken. Wer wälzt uns den Stein vor des Grabes Tür? Hier sind 3 Frauen unterwegs, die den Stein nicht bewegen können. Da werde ich im Laufe des Abends noch hinbekommen. Aber getrost, den hätten auch 3 Männer nicht bewegt. Er wog zwischen 1,5 bis 2 Tonnen und er musste bergauf geschoben werden. Er ist mit der Schwerkraft runtergekommen, lag in einer Rinne und ist also quasi nur runtergerollt, mit einem Keil befestigt. Und den galt es nun hochzuholen, das schaffen sie nicht. Aber schauen wir uns hier die tatbereiten Frauen an. Maria, die Mutter des Jakobus, Salmone. Das waren keine Zuschauerinnen. Das waren Handelnde. Die Liebe zu Jesus holt sie früh aus dem Bett. Die Liebe zu Jesus lässt sie Geld in die Hand nehmen, um das zu kaufen, was sie Jesus mitbringen wollen. Und die Liebe zu Jesus bringt sie auf den Weg. Und jetzt unterwegs realisieren sie, dass es ein großes Hindernis gibt. Und sie sprechen jetzt in Vers 3 untereinander, wer wälzt uns den Stein? Nicht wie wälzen wir den Stein, sondern wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Gut, der lag davor, damit Hyänen oder Diebe nicht eindringen konnten. Deswegen lag er vor der Grabestür. Aber jetzt, um reinzukommen, musste er wieder hochgerollt werden. Und ich denke, hier stehen wir alle ein Stück weit, dass wir unterwegs sind, dass sich Probleme in unserem Leben auftun und wir fragen, wie wollen wir das bewältigen? Wie können wir das hinbekommen? Und da müssen wir jetzt auf die Hilfe des Herrn hoffen. Wir können es nicht, das Ding ist viel zu groß. Ich kenne eure Situation nicht, das ist immer wieder, sprechen wir von jüngeren Leuten. Ich höre auch von Älteren, die schon im Rentenalter sind, dass plötzlich eine große Nachzahlung ansteht vom Finanzamt oder was auch immer. Da gibt es immer wieder Hürden in unserem Leben, wo wir eigentlich viel zu schwach sind, die zu bewältigen. Für die Frauen war es unmöglich und auch für uns Männer wäre es unmöglich gewesen. Aber schaut, wenn ihr jetzt nochmal in den Text reinseht, da haben wir in Vers 4 viermal, wenn wir den Text verfolgen können, das Verb sehen. Und malen wir uns das einmal aus. Die Marien und Salomon gehen mit gesenkten Haube zum Grab und fragen sich untereinander, wer wälzt uns den Stein? Und jetzt im Aufblick sehen sie, dass der Stein schon längst weg war. Es bewegt mich und das finde ich im Alten Testament immer wieder, als zum Beispiel Isaak mit Abraham unterwegs ist. Da sagt er ihr, Papa, schau mal, wir haben Holz, wir haben Feuer, aber wo ist das Opfer? Und dann sagt auch Abraham, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und wir wissen alle, in dem Augenblick, wo er das Messer nimmt und Isaak tatsächlich schlachten möchte, kommt die Stimme vom Himmel, tu dem Sohn, tu dem Jungen nichts an. Und was ist dann? Was ist dann? Dann heißt es im Text, und dann sah Abraham einen Widder in der Dornhecke, der sich mit seinen Hörnern verfangen hatte. Ich glaube persönlich, dass dieser Widder schon längst da war. Aber Abraham hat ihn noch nicht gesehen. Und das ist im Alten Testament immer wieder. Dieser Aufblick, im Aufblick zum Herrn, sehen wir ganz neue Dinge, die vorhanden sind, aber die wir noch nicht wahrnehmen. Und auch bei Abraham haben wir ja diesen tatbereiten Glauben. Ne? Er baut einen Altar, legt das Holz drauf, bindet Isaak, nimmt das Messer, reckt seine Hand aus, geht hin. Aber dann nimmt er den Widder und opfert ihn. Und so war es auch wie hier in der Geschichte des Osterfestes von Maria. Sie sind unterwegs und auf einmal ist mein und dein Glaube gefragt, was tun wir für Jesus und wenn sich Hindernisse auftun, wie vertrauen wir ihm an? Das haben wir also eine alt wiederkehrende Situation. Ich könnte jetzt auch von Josua reden, wo er seine Augen aufhebt, auf einmal den Engel des Herrn neben sich sieht. Gibt es verschiedene Geschichten. Die Frage ist, wo schauen wir hin? Und das ist, was wir einfach hier lernen können aus diesem Text, dass wir unterwegs sind zu Jesus, mit Jesus, aber das auch erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen und ihm zutrauen, dass er die Dinge bewegt, die wir nicht bewegen können. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns so viele Beispiele in deinem Wort gibst und schenkst. Und so möchten wir bitten, Herr, dass was wir hören, dass wir es auch umsetzen können durch deine Kraft. Erinnere uns, Herr, wenn wir in Nöten sind und Schwierigkeiten sind, dass du unsere Steine doch bewegen möchtest, die uns im Wege liegen, damit wir freien Zugang zu dir haben können. Amen. Amen. Ja, ich komme jetzt zur eigentlichen Bibelarbeit, die Auferstehung Jesu Christi. habe da 4 Punkte: die Grablegung Jesu Christi, die Bewachung des Grabes Jesu Christi, die Lüge um das Grab Jesu Christi, die Gewissheit um die Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte jetzt hier nochmal ganz kurz erzählen, dass Olli ungefähr vor 14 Tagen zu mir kam und sagte: Du, Harry, ich habe da einen Dienst und könntest du am Mittwoch die Bibelstunde übernehmen, am 8. Und dann habe ich gesagt: Klar, kann ich machen. Und habe mich dann gedacht: Okay, wir kommen jetzt von Ostern, dann erzähle ich etwas über Ostern. Weil das, die osterliche Geschichte ist ja nicht in einem Kapitel getan, sondern wir haben 4 Evangelien und wir lesen überall etwas. Und das wollte ich mal wie so ein Puzzle zusammenbringen und habe gedacht, okay, machen wir. Und dann kam der Karfreitag und dann nimmt Olli einen Teil von dem weg, was ich schon auf der Schippe hatte. Ja, Junge, was machst du hier mit mir? Hat er ungefähr ein Siebtel von dem genommen, was ich sagen wollte. Also wenn ihr Sachen wiederholt vorfindet, dann nicht, weil wir uns absprechen. Tatsächlich nicht. Noch nie, das werde ich auch öfter gefragt, musste ich Olli irgendwelche Notizen vorlegen. Weder von Bibelarbeiten, noch von Predigten, noch von anderen Diensten, die ich hier für die Gemeinde tue. Olli vertraut mir da voll und in dem Fall ist es einem so, dass es ineinander greift. Einiges wird sich dann wiederholen. Ich komme jetzt einmal zu einem Text aus Matthäus 27, die Verse 57, 61, die Grablegung Jesu Christi. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathä, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn ihm geben. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor der Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdalena und die andere Marie, die saßen dem Grab gegenüber. Also das ist quasi so die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Sie wussten, dass das Grab zu ist, sie kaufen trotzdem die Spitze rein und fragen, wer will es uns denn stehlen? So, wir sprechen am Abend, aber kam ein reicher Mann aus Arimathä, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Von dem werden wir gleich noch mehr hören. Am Abend, also das ist der Zeitpunkt der Dämmerung. Das ist jetzt parallel zu dem Zeitpunkt, wo die Passahlämmer in Jerusalem geschlachtet und vorbereitet wurden. Also das ist identisch. Einmal der Blick zum Grab, wo Josef ist und Nikodemus und das mit Jesus vollziehen. Und auf der anderen Seite in Jerusalem wurden die Passahlämmer geschlachtet. Und hier ist schon mal auffallend, wenn wir jetzt vom Karfreitag und von der Ostergeschichte und dem Passahlamm kommen, wie bei Jesus wurde auch dem Passahlamm kein Bein gebrochen. Das ist umso auffälliger, wenn wir Johannes 19 lesen, denn die beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden, links und rechts, denen wurden die Beine gebrochen. Und in Johannes 19, 33 lesen wir, als sie, also die Soldaten, aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Das ist also ein ganz tiefer Blick wieder, wenn wir aus dem Alten Testament kommen und sehen, was sich im Neuen bewegt. Es ist zwar noch Altes Testament, aber wir sind gerade so an der Schwelle. Und wenn wir in Exodus 2. Mose 12, 26 lesen, da heißt es: Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Das kann man sicherlich überlesen, das ist auch vielleicht nicht so der Punkt, aber wenn man in der Bibel forscht und liest, da hält man inne und preist Gott für das, was wirklich als Zeugnis dasteht, wie sich die Schrift erfüllt. Erfüllt hat und auch heute noch erfüllt. Also Josef von Arimathä, etwa so 40 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Jerusalem, erweist Jesus jetzt einen Liebesdienst. Genauso wie die Marien und Salmonen, wie wir gerade in der Andacht gehört haben. Josef, das haben wir verstanden, war ein hohes Ratsmitglied und war mit der Entscheidung, Jesu zu kreuzigen, nicht einverstanden gewesen. aber gegen die Menge konnte er nichts ausrichten. Lukas 23, 50, 51, siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat, ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathäa, einer Stadt der Juden, wartete auf das Reich Gottes. Das ist Lukas 23, 50, 51, wer sich das merken möchte. Josef stellt sein Grab Jesus zur Verfügung. Normal gesehen wurden Übeltäter, die gekreuzigt wurden, nicht begraben, sondern respektlos verscharrt. Und es ist auch nichts bekannt, dass die Jünger trotz zahlreicher Leidensankündigungen Jesus jemals gesagt haben, hast du gehört, was der Meister sagt? Er wird sterben und auch auferstehen. Aber dann müssen wir ja vorbereitet sein, wenn er stirbt. Keiner der Jünger kommt auf den Gedanken, ein Grab für Jesus zu bauen oder zu organisieren, obwohl sie es immer wieder gehört haben im Laufe seiner Dienstzeit, dass er sterben wird. Da war nichts vorbereitet. Ihr könnt mitlesen in Johannes 19, die Verse 38 und später nochmal in Markus 15. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfte. Pilatus erlaubte es und da kam er mit dem Leichnam Jesu. Also er fragt Pilatus, weil es war ja unter römischer Herrschaft, wurde ja Jesus gekreuzigt, fragt er ihn. Und wenn wir jetzt Markus 15, 45 lesen, was ihr da habt, da lesen wir, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei. Und er rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Pilatus war überrascht. Ohne, dass Jesus die Beine gebrochen wurden, das war nochmal zum Abstimmen, war Jesus verstorben. Und das ist so ein Punkt jetzt nur hier. Jesus, das werde ich auch im Laufe des Abends noch sagen, ist tatsächlich tot gewesen. Das war kein Scheintod. Das waren Profis, die wussten das. Und Jesus war tot. Das wird auch später noch von den hohen Priestern bezeugt. Und das hat Olli ja dann schon gesagt. Josef bekennt sich hier öffentlich zu Jesus. Im Hohen Rat konnte er nichts ausrichten. Da war er nur einer von vielen. Aber jetzt konnte er sein Grab Jesus zur Verfügung stellen. Und das sehen wir jetzt dann auch bei Nikodemus. Er bekennt sich jetzt auch öffentlich. Nach Johannes 3 war er einst nachts heimlich zu Jesus gegangen. Wir lesen jetzt mit gemeinsam aus Johannes 19, 39, 40. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu, banden ihn in Leintücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegten. Josef, und das ist jetzt wieder so etwas, konnte sich auf das Gesetz berufen. Josef von Arimathäa konnte nach 5. Mose 21, 22, 23 dem Pilatus sagen, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll der Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr dein Gott zum Erbe gibt. Wir wissen, dass Jesus keine Sünde hatte. Er ist sündlos gestorben und wurde trotzdem gekreuzigt. Aber auch für ihn galt jetzt das, was eben Josef bei Pilatus anbringen konnte, aus 5. Mose, Deuteronomium 21. Wir wissen, dass bei Jesus das sogar so war. Er hatte keine Sünde und dann hatte man falsche Zeugen zusammengesucht und die Zeugen stimmten auch nicht überein, was des Todes schuldig war. Geistlich sehen wir hier etwas. Das Opfer des Passafest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Auch für uns, dass wir das bereinigen noch am Abend, dass wir klar im Schlaf vor Gott stehen können, wenn wir abgerufen werden oder wenn wir den Morgen nicht erwachen. Immer wieder aufräumen, auch hier. Pilatus, hatte ich gerade gesagt, hat also den Befehl gegeben, den Stein, den Leichnam in das Grab legen zu lassen. Und Josef und Nikodemus entscheiden sich dann auch, den Stein vor das Tor zu legen. Somit war sichergestellt, dass niemand in das Grab hineingehen konnte. Es wäre jetzt interessant zu wissen, warum Josef von Arimathäa, der nicht in Jerusalem lebte, in Jerusalem beerdigt werden wollte. Man hat sicherlich da Ideen, aber darüber sagt die Bibel nichts. Und hier erfüllt sich eben Jesaja 53, 9, was ihr mitlesen könnt. Man gab ihn sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Die Elberfelder Studienbibel übersetzt hier interessanterweise, auch das könnt ihr lesen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Beide Lesarten sind richtig, weil wir schlussendlich ja auch Übeltäter sind. Wir sprechen, das hatte ich gerade schon angedeutet, hier von einem Grab, das in einen Berghang hineingeschlagen wurde. Also wir müssen jetzt uns nicht das große Massiv so vorstellen. Es gibt Berge, die man sehr wohl ausgraben kann und aushöhlen kann. Es ist also nicht immer nur Granit. Und da war es so, dass wir erst einen Vorraum haben, bevor die eigentliche Grabkammer kommt. Der Talmud schreibt uns, dass also die Größe ungefähr 2 mal 3 Meter war. Das heißt also, auch der Stein musste einen Durchmesser von 1,30 Meter bis 1,50 Meter gehabt haben. Also man ging nicht senkrecht in das Grab rein, sondern eben gebückt. Deswegen war also die Höhe auch hier reduziert, bevor es dann im Grab selber höher war, sodass man auch drin stehen konnte. Und dies, hatte ich nun 3-mal schon gesagt oder 4-mal, war mit einem Rollstein oder mit einer Platte versehen. Aber das Grab hier von Josef, das war mit einem Rollstein versehen, der in einer Rinne lag, die Schwerkraft schloss das Grab und damit war das Grab geschlossen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung zu Matthäus 8, das glaube ich habt ihr nicht mitzulesen, weil es hier um die Antwort der Jesu, der Schriftgelehrten ging und mich nochmal zurückbringt zu dem, was Jesus denen antwortet. Ihr kennt das alle, die Schriftgelehrten sagen zu ihm, Meister, ich will dir folgen. Und dann sagt Jesus eben, Füchse haben Grüben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und das bezog sich auch auf die letzte Stunde, bis auf das Josef sein Grab ihm zur Verfügung stellt. Und das ist auch für mich jetzt wieder die Frage, die ich mir stellen muss, was stelle ich Jesus zur Verfügung? Wozu bin ich bereit, etwas abzutreten, was ich mir vielleicht ganz anders vorgestellt habe? Ganz anders geplant habe. Aber merke, dass hier Jesus in mein Leben eintritt. Und was bin ich bereit, aus Liebe für ihn zu tun? Das, was hier Jesus den Schriftgelehrten antwortet, spricht von dem Ernst der Nachfolge. Das ist nicht lustig. Und wer aus Abenteuerlust etwas machen möchte, der lasse bitte die Finger davon. Das ist nicht lustig. Das geht auch über das hinaus, was wir uns teilweise vorstellen können. Aber, auch das darf ich sagen, ich war 10 Jahre Missionare in Kenia. Ich war oft im Busch, jedes Wochenende unterwegs gewesen, dass Gott Steine aus dem Weg gerollt hat. Und ich könnte jetzt viele Berichte geben von anderen Missionaren, die wir kennengelernt haben in unserem Dienst, wo sie erlebt haben, wie der Herr Bewahrung geschenkt hat. Nicht immer, aber immer wieder, sodass man merken konnte, dass der Herr mit einem ist. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt, Matthäus 7, 20, 62, 66, die Bewachung des Grabes. Am nächsten Tag, der auf dem Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit Pharisäern zu Pilatus. Also Rüsttag oder Vorschabbat, das ist der Abend vor dem Schabbat und das ist da, wo sie jetzt zu Pilatus hingehen. Das, was wir hier lesen, ist Markus 15. Als es schon Abend wurde, weil es Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Schabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam. Also wir sprechen jetzt hier von unserem Freitag, ne? Und die sagen jetzt, die hohen Priester in Vers 63, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Hier wird Pilatus als Herr angesprochen. Das ist sicherlich die Etikette, das ist die Sitte. Aber es ist eigentlich der verhasste Römer, der hier mit Herr tituliert wird. Und sie verweigern dem Messias, dem Herrn, mit Herr anzureden. Das Herrsein verweigern sie. Und das ist der Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde. Jesus ist für die hohen Priester ein Verführer. Und ihn stehlen, wovon wir jetzt gleich lesen werden, ist die völlige Verächtung, die Abwertung. Vers 64, darum befahl man, dass man das Grab bewache bis am 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten, damit der letzte Betrug ärger wird als das erste. Es ist schon sehr merkwürdig, wie die hohen Priester die Sorge um den toten Jesus umtreibt. Eigentlich haben sie ja alles erreicht, ne? Können ja zufrieden sein, können jetzt das Passamal essen, können weiter heucheln, kein Problem. Aber es muss einen gewaltigen Eindruck auf sie gemacht haben, wie Jesus gesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, was der Punkt war. Matthäus 12, das habt ihr jetzt zum Lesen, 38 bis 40, da war die Zeichen von Jona. Da kommen sie zu Jesus und sagen, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortet Vers 39 und sprach zu ihnen, ein böses, abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird kein Zeichen geben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wie tief muss dieser Stachel gesessen haben? Aber wir wissen, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet Geist, Seele, Mark und auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Pilatus spricht jetzt zu ihnen, da habt ihr eine Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin, sicherten das Grab mit der Wache und versiegeln den Stein. Eigenartig, wie sich die jüdischen Führer zusammen mit den Römern gegen die Auferstehung Jesu wehren. Das ist ein Komplott, der hier geschieht. Römer und Juden kämpfen gegen die Auferstehung. Und eigenartig auch hier das Argument, dass man den Jüngern zutraut, dass sie den Leichnam Jesu stehlen können. Pastor Latzel spricht ja hin und wieder von der Gurkentruppe. Die 11 hätten den Stein nicht hochgerollt. Das hätte die Gurkentruppe dann nicht geschafft. Johannes 20, 19, 20, am Abend des ersten Tages, das war der Ostersonntag, als die Jünger versammelt und die Türen geschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Das war die Realität. Sie hatten Angst. Und dann kommt Jesus durch die Tür rein und sagt, Friede sei mit euch. Sie hatten Angst. Und die hohen Priester denken jetzt, well, die werden jetzt zuschlagen und Jesus aus dem Grab rausholen. Und das wäre natürlich ein Desaster. Pilatus befiehlt jetzt hier, ihr habt hier eine Wache, geht hin, damit nichts passieren kann, was ihr befürchtet. Und hier haben wir den ersten Betrug. Und unter erster Betrug, das war ja das, dass man Jesus immer wieder nachgesagt hat, dass er die Dämonen durch Beelzebub austreibt. Dass Jesus da ganz hoch im Bunde ist mit denen. Und dass er die Menschen verführt. Und da hatten sie schon immer ihre Probleme mit, was natürlich Jesus nicht getan hat. Und hier war jetzt der erste Betrug, war das, dass er Menschen verführt. Und das zweite, dass jetzt die Jünger kommen und Jesus klauen. Das müssen wir hier verstehen. Der erste Betrug ärger wird, dass der letzte Betrug der Auferstehung ärger wird als der erste. Es ist eins, ist noch interessant, die Botschaft der Auferstehung ist für die Juden nur denkbar, wenn das Grab leer ist. Also nur wenn das Grab leer ist, ist Jesus auferstanden. So denken die Juden. Und jetzt kommt das Argument, damit sie ihn nicht stehlen und dann das Grab leer ist, müssen wir das Grab bewachen. Pilatus, wie gesagt, geht hin, sagt, hier habt ihr die Wachen und sichert das Grab so gut ihr könnt und versiegelt den Stein. Auch das noch. So, jetzt müssen wir alle Bilder vergessen, die wir kennen, wo wir so zwei, drei römische Soldaten im Miniröckchen irgendwo sehen, mit so einem Stöckchen in der Hand und vor so einem Grab stehen. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Eine römische Wacheinheit war ein Sicherheitstrupp von 4 bis 16 Mann. Und jeder einzelne Soldat war ausgebildet, 4 Quadratmeter zu verteidigen und zu halten. Und in dem Fall 4 Quadratmeter zu bewachen. Das heißt, diese 16 Mann in 4er Reihen aufgestellt konnten 64 Quadratmeter verteidigen. Jetzt müsste ich Claudia fragen, wie viel Quadratmeter dieser Raum hat, wie groß, wie viel 64 wären. Dieser Raum hat 80, also ein Drittel weniger, also hier vorne ziehen wir eine Wand. Das hätten die verteidigt. Und die Jünger, die schließen sich ein, weil sie Angst haben. Also nur mal, damit wir das Bild hier vor Augen haben. Ja? Wir müssen uns das so stellen, dass 4 Soldaten unmittelbar vor dem Stein standen, mit all den Waffen, die sie dabei hatten. Dann in der Nachtzeit schliefen die anderen 12. Tagsüber waren nur 8 gegenwärtig. Die anderen 4, eine Einheit, war dann unterwegs, um Lebensmittel zu besorgen oder irgendwelche Dinge zu organisieren. Und dann, wenn sie zusammen waren, ein Objekt schützen sollten, dann schliefen sie so, dass der Kopf in Richtung des Objektes war, was man bewachen musste. Das heißt, um hinzukommen, musste man über die schlafenden Soldaten steigen. Und selbst wenn das gelungen wäre, dann wären da immer noch die anderen 4 vor dem Stein gewesen. Also man müsste über die schlafenden Gesichter hinwegsteigen, ohne sie zu wecken. Und dann stehen immer noch 4 da, die parat sind. Und hier habe ich jetzt nochmal so einen kleinen Exkurs zur Sicherheit und zur Disziplin der Römer. Da lesen wir jetzt, wie König Herodes Petrus von 4 Abteilungen zu je 4 Mann bewachen lässt. Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 4. Um diese Zeit legte König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit einem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Also da hat er es unterbrochen. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Wachen von je 4 Soldaten zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu ziehen. Und das war jetzt im Gefängnis. Und dann ist die Zahl von 16 Soldaten außerhalb des Gefängnisses eine Mindestzahl. Die Kampfausrüstung, was die Römer hatten, das erspare ich mir. Wir können uns das so vorstellen, als Paulus den Epheserbrief schrieb, der wurde ja in einem Haus bewacht und dann stand wohl ein Soldat neben ihm und dann beschreibt er den Soldat. Ne? Da lesen wir in Epheser 6 die geistliche Waffenrüstung. Also das waren schwer ausgebildete Jungs. Jetzt die Besiegelung des Grabes müssen wir uns vorstellen, dass hier etwa ein Seil genommen wurde und mit Ton, mit Erde das Siegel des Römischen Reiches auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Felsens das andere Siegel draufgesetzt wurde. Also es war jetzt auch nicht nur mit einem Grab geschlossen, also mit einem Stein geschlossen, sondern es war auch versiegelt. Wir haben hier eine Parallelstelle bei Daniel. Lest das bitte einmal mit Daniel 6, 17, 18. Da befahl der König Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor der Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring, mit dem Ringe seines Mächtigen, damit nichts anderes an Daniel geschehe. Das müssen wir uns vorstellen. Da wäre keiner hingegangen. Alleine schon wegen den Soldaten nicht. Und dann war der Stein jetzt auch noch versiegelt. Und das bestätigt hier die römische Autorität. Die Macht des ganzen römischen Reiches hing an dem Siegel. Das musste Jesus nicht alles über sich ergehen lassen. Die Anschuldigung, die Prozesse, die Verhöre, die Schmähung, die Peitschenhiebe, die Dornenkrone, die Nägel, die durch seinen Körper gebrochen wurden. Dann das Begräbnis, jetzt auch noch die Versiegelung des Grabes und die Bewachung des Grabes. Kommt jetzt die Lüge um das Grab Jesu Christi, der nächste Punkt, Matthäus 28, 11 bis 15. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Während die Frauen also noch unterwegs waren, um den Jüngern zu suchen und ihm die Botschaft der Auferstehung zu bringen, ist die andere Gruppe der Wache unterwegs in die Stadt. Also sie begegnen nicht, sie gehen in zwei verschiedenen Richtungen. Die Frauen gehen zu den Jüngern und die Wache geht zu den hohen Priestern. Und dann lesen wir nach Matthäus 28, 2 bis 4, was geschehen war. Siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Dieses Erdbeben, die Steinwälzung durch einen Engel, erklärt, warum später die Frauen das Grab geöffnet fanden. Aber sie wussten es nicht. Als sie auf dem Weg waren, wussten sie das nicht. Die Frauen haben die Auferstehung des Herrn nicht miterlebt. Die, die es miterlebt haben, das waren die römischen Wachen am Grab. Also es handelt sich hier um eine Nacherzählung, das ist so im hebräischen Stil so geschrieben. Und diese Erscheinung der Engel ist zahllos. Das finden wir am Anfang der Schrift in Genesis. Nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, kommt der Cherubin und lässt sie nicht mehr rein. Und das endet dann in der Offenbarung. Also da haben wir viele, viele Schriftstellen. Und diese strahlende Lichtkraft, die Reinheit des Glanzes zeigt die Sündlosigkeit und die Freude und die Herrlichkeit auch in der Umgebung. Also ich erinnere hier an Offenbarung 22. Es wird keine Nacht mehr sein. Sie bedürfen keine Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wenn das Licht kommt, das Licht, der Blitz der Offenbarung, dann ist alles andere nichtig. Das denken wir auch an Mose, ne? Wo Mose begehrt, Gottes Angesicht zu sehen. Und er sagt, nein, mein Angesicht kannst du nicht sehen, er wird sterben, der mich sieht. Das ist die Herrlichkeit, das ist die Sündlosigkeit, das ist die Reinheit Gottes. Wir sehen jetzt hier also die ausgebildeten Truppen der Römer und sie stehen vor blitzhaft strahlenden Engeln. Die brauchen noch nicht mal ein Wort zu sagen. Alleine das Licht, das sie umleuchtet, bringt sie dazu, so zu tun, als seien sie tot. Und die kommen jetzt zu den Ältesten und halten Rat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitlesen könnt in Vers 12. Sie kamen aber mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, es kommen zwei Lügen. Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Na, ganz einfach gefragt. Wenn du schläfst, wenn ich schlaf, woher weiß ich, was dann passiert? Ja, die wussten das. Ne? Die wussten, während ich geschlafen habe, haben sie Jesus gestohlen. Das sind zwei Lügen. Das sind zwei Lügen. Wenn ich schlafe, kann ich nicht mitbekommen, was um mich geschieht. Und hier heißt dann Vers 14, wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sagen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. So ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Was wir hier lesen, bedeutet doch nichts anderes, dass die Ältesten und Hohenpriester verstanden haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Warum geben die denn dann noch viel Geld? Für was denn? Das, dass sie schweigen sollen. Es darf nicht wahr sein, was nicht wahr sein darf. Egal wie verkehrt das ist. Es darf nicht wahr sein. Und wie bei Judas geben sie ihm Geld. Viel Geld steht hier. Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich ihn erkenne, dass ich in eine Sackgasse stecke? Die römischen Soldaten nehmen das Geld an, wie Judas das angenommen hat. Und das kommt jetzt zu dem Malheur, sie müssen lügen. Und die Lügen kommen vom Vater der Lüge, vom Teufel. Die Wahrheit kann hier nicht erzählt werden. Sagt den Jüngern, sie sind bei Nacht gekommen, haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Soldaten haften persönlich für die Ausführung eines Befehls, für das Erreichen des Erfolgs. Ich habe hier eine andere Geschichte, die wir mitlesen aus Matthäus 12. 3 bis 8, 19, 18. Als er also Herodes sah, dass es Juden gefiel, dass Jakobus durch das Schwert getötet war, fuhr er fort, auch Petrus gefangen zu nehmen. Hatte das gerade schon gesagt. Und dann betet die Gemeinde unaufhörlich. Und dann passiert jetzt in Vers 7, siehe, der Engel des Herrn kommt herein, das ist jetzt bei Petrus. Licht leuchtet auf in den Raum, er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von ihm in seinen Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte, fanden sie ihn nicht. Er, Pilatus, verhört die Wachen und ließ sie abführen. Das müssen wir uns vorstellen, wenn Pilatus Wachen verhört und abführen lässt, was das für die Wache bedeutet. Weiteres Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas im Gefängnis sind. Und das war jetzt das innerste Gefängnis und die Füße waren im Block. Und da kennen wir die Geschichte. Dann geschieht eben auch ein Erdbeben, die Grundmauern des Gefängnisses wackeln. Der Aufseher fällt aus seinem Schlaf und hat wohl die Lobgesänge nicht gehört, sieht, dass das Gefängnis offen ist. Was will er machen? Er will sich ins Schwert stürzen, weil er seinen Dienst nicht bis zu Ende geführt hat. Also bitte, lasst euch von niemandem erzählen, dass die römischen Soldaten eine Gurkentruppe waren. Die waren es nicht. Das war eine Kaderschmiede. Das waren Jungs, die erfahren waren und die wirklich auch tatsächlich sich damit eingesetzt haben. Der Anlass des Aufsehers hier, sich ins Schwert zu stürzen, war mit Sicherheit die Angst vor der römischen Behörde und vor die Demütigung, was mit ihm geschehen sah. Das war eine ehrenhafte Wache. Und hier sagen die hohen Priester, sagt, sie haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Das ist nur peinlich. Und das Schlimme ist, dass die hohen Priester verstanden haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Wir kennen doch die Leute. Petrus, er verleugnet den Herrn dreimal im unterschiedlichen Dialekt, wo er eigentlich hingehört, um seinen eigenen Kopf zu retten. Sie verschließen die Tür, weil sie Angst haben. Und das Annehmen des Geldes war hier einfacher als die wahrheitsgemäße Meldung an Pilatus. Und so ist es zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Das Matthäusevangelium wurde ungefähr 70 nach Christus geschrieben. Und bis 70 nach Christus, wo das Matthäusevangelium geschrieben wurde, war immer noch die Leugnung des Grabes, dass es leer war, im Umlauf. Und jetzt kommt das Schlimme. Die frohe Botschaft der Auferstehung versuchen die Kirchenväter, die Hohenpriester, Schriftgelehrten, durch Lüge zu verhindern. Sie verhindern, dass das, was geschehen ist und was die Soldaten erlebt haben, dass das weitererzählt wird. Und das macht auch uns stutzig oder bringt uns in Erklärungsnot. Was passiert, wenn wir die frohe Botschaft der Auferstehung nicht weitersagen? Dann machen wir uns genauso schuldig wie die hohen Priester und Ältesten, die die Soldaten bestochen haben. Die Lüge um die Auferstehung, das ist es eben. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die Gewissheit um die Auferstehung Jesu Christi, das ist dann 1. Korinther 15, 1-8, 12-22. Ganz kurz, ich, Apostel Paulus, erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe und das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in Gestalt, in der ich es für euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäret. Denn erstens habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist. Achtet immer auf das ist, ja? Ist ist hier die Summe des Fasses zusammen. Dass er auferstanden ist, am dritten Tage nach der Schrift, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern. Mal ganz kurz, wenn wir an Karfreitag denken oder auch an Ostersonntag, dann waren wir ungefähr 500 Leute in der Kirche. Nur, dass ihr mal vor Augen habt, 500. Dass ihr seht, was für eine Menge von Zeugen da sind. Das ist keine kleine Zahl. Aber gut, selbst wenn hier 5 stehen würde, wäre es wahrhaftig. 50, 500. Von mehr als 500 auf einmal. Von denen die meisten noch leben, einige aber sind entschlafen. Und noch etwas. Wenn ihr euch in der Schrift ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass der erste Korintherbrief, auch der zweite Korintherbrief, dass die Korintherbriefe Leidensbriefe sind für Paulus. Die waren mit ihm nicht einverstanden. Die mochten Paulus nicht. Gerade in Korinth hat Paulus seine Feinde. Aber da kann er sagen, hey Freunde, erinnert euch, ihr habt Jesus gesehen. Die waren zwar nicht mit allem einverstanden, was Paulus gemacht hat, aber hier konnten sie nicht widersprechen. Danach ist er gesehen worden von 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, natürlich zur damaligen Zeit, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist auch mir als einen unzeitigen Geburt gesehen worden. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hat, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube nichtig, so seid auch ihr in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn durch einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Das ist das gewaltigste Kapitel, was wir hier so in der für die Auferstehung haben, zusammenfassend. Ich werde nächste Woche auch hier wieder einsteigen. Olli hatte mich gefragt, Herbie, kannst du den Dienst am 8. übernehmen? Dann habe ich gesagt, ja, klar, okay. Dann habe ich gesagt, hey Olli, nochmal angerufen, gesagt, du, das geht nicht, ich brauche mehr Zeit. Ich brauche einfach viel mehr. Weil das sind so die grundlegenden Dinge unseres Glaubens. Und nächste Woche, so der Herr will, werden wir darüber reden, was die Implikationen sind. Was das bedeutet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also nächste Woche geht es nicht um das Evangelium als Einzelne, sondern da wollen wir wirklich einmal in die Theologie reinschauen, was das impliziert, was es für uns bedeutet, dass Jesus tatsächlich wahrhaftig auferstanden ist. Wir haben also so ein gewaltiges Zeugnis jetzt heute gehört und nächste Woche, so der Herr will, werden wir sehen, was es für uns bedeutet, für uns Menschen, dass auch wir auferstehen werden und dass der Tod, den Tod genommen wird. Dass also Gott den Tod tötet. Das heißt also sowohl für den Gläubigen die ewige Zeit bei dem Herrn, aber auch für den Ungläubigen die Zeit eben getrennt von dem Herrn. Und das kann ich mit Worten nicht ausmalen, wie es ist. Ich weiß nur, dass es schrecklich ist. Ich denke, dass jede Stadt in Deutschland Gegenden hat, Wohngebiete hat, wo Menschen die Hölle auf Erden erleben. Wo man abends nicht mit dem Auto durchfährt. Wo man nicht nachmittags durch die Wohngegend geht. Ich denke, dass wir solche Stellen kennen. Aber das ist nicht das, was wir von der Hölle sprechen. Auch wenn ich sage, das ist die Hölle schon auf Erden. Wo ganz andere Maßstäbe reagieren. Ganz andere Sachen sind. Und das ist die Tatsache, vor der wir jetzt stehen. Dass wir sagen, wir haben von der Auferstehung gehört. Wir haben gehört, wie die hohen Priester und Schriftgelehrten es verweigert haben, das anzuerkennen. Es weiterzusagen, es zuzulassen, dass es gesagt wird. Und es bringt auch uns da rein, dass wir uns dieser Frage stellen müssen, was verhindern wir, dass Menschen von der Auferstehung Jesu hören. Es ist ein tolles Zeugnis hier vorne, die Steine, Jesus lebt. Ja? Und das ist auch, was ich irgendwie zu Ostern zubekommen habe auf meinem Handy. Er weiß jetzt gar nicht mehr, über was für eine Quelle das war. Man hat ja verschiedene. Und da geht es um die ganzen Hiobsbotschaften der Welt. Und die kennt ihr. Ja? Und dann kommt die Botschaft des Hiobs. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Damit möchte ich den Abend schließen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir in unserer Muttersprache lesen können, dass wir in unserer Muttersprache forschen können und dass du uns den guten Heiligen Geist schenkst, dass wir auch sehen können, wo die Eckpunkte sind, wo die Wahrheiten sind. Herr, und da springen wir immer wieder zu kurz, wenn wir das, was wir schon alles wissen, nicht umsetzen. Das tut uns leid, das möchten wir auch heute Abend bekennen. Herr, hilf uns, den Mut zu haben, zu finden, dass wir zu deinem Wort stehen, zur Zeit und zur Unzeit. Dass wir uns deiner nicht schämen, weil du dich auch unser nicht geschämt hast. Und dass wir bereit sind, das, was du in unsere Hände gelegt hast, dir wieder zurückzugeben. Dass wir bereit sind, Herr, das, was du uns anvertraut hast, mit anderen zu teilen, damit dein Name verkündet wird, damit dein Reich gebaut wird, damit dein Wille geschehen kann auf Erden. Herr, schenke das für uns, dass es in unserem Leben so umsetzbar sein kann. Schenk uns in den nächsten Tagen, wo wir in die Praxis kommen, dass du uns den Mut schenkst, dich zu bekennen vor Menschen, Herr. Und hilf uns gemeinsam auch zu tragen in der Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig Mut machen können, wenn große Steine unser Lebensweg bedrohen, wenn Dinge einfach anders laufen als geplant, dass wir den Glauben nicht wegschmeißen, der eine große Belohnung hat, sondern dass wir dir weiter dienen und deinen Weg gehen, den du für uns ausgedacht hast. Herr, es will jetzt Abend werden, wir werden uns gleich in verschiedene Richtungen trennen, aber du gehst mit. Du bist mit deinem Heiligen Geist präsent und so möchte ich dir meine Geschwister anbefehlen, dass du sie bewahren und schützen möchtest an Geist, Seele und Leib. Und gemeinsam möchten wir jetzt das Gebet sprechen, das du, Herr, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ja, liebe Geschwister, euch einen gesegneten, behüteten Heimweg, die jetzt zugeschaltet haben. Auch euch wünsche ich viel Kraft in der kommenden Woche. Bis zum Wiedersehen oder Wiederhören.